Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, guten Morgen. Habt ihr alle euer langes Wochenende genossen? Das hoffe ich für euch. Es war ein langes Wochenende. Wir waren einheitlich deutsch gestern. Gestern war Tag der einheitlichen Deutschheit. Ich brauche heute Morgen etwas Fröhliches, habe ich beschlossen. Deswegen muss ich über irgendwas was reden. Und das war, weil das meine Laune meistens etwas hebt. Ich muss das Mikro etwas näher ranholen. Ich brauche heute früh etwas Fröhliches, habe ich beschlossen. Deswegen rede ich ins Mikro, weil mich das allgemein immer etwas besser gelaunt macht. Entschuldigung, hier ist gerade alles, hier funktioniert gerade alles nicht so. Es ist einfach so ein Morgen. Oh. Ich fange jetzt nochmal an. Hallo, guten Morgen. Ich brauche heute etwas, was meine Laune hebt. Oh. Das lange Wochenende hat mir tatsächlich zu schaffen gemacht. Das klingt blöd, weil man sich ja normalerweise darüber freut, wenn ein langes Wochenende ist. Nicht, wenn man jetzt schon seit mittlerweile 7 Wochen krankgeschrieben ist und dann sind lange Wochenenden eigentlich eher ein Problem. Ich habe dann keine Lust rauszugehen, weil da draußen so viele Leute unterwegs sind, also in den da, wo man dann freizeitmäßig draußen sein kann, also irgendwo, wo man schön spazieren gehen kann oder Radfahren kann. Das ist dann am Anfang macht man das noch, nach irgendeiner Weile habe ich dann keine Lust mehr und dann bleibe ich drin. Und ich habe mich ja schön beschäftigt die ganze Zeit, also ist ja nicht so, dass ich aber es ist halt doch so, dass ich, ne, also es ist, ich habe mich zwar beschäftigt, aber doch nicht sehr aktiv. Ich war eher etwas inaktiv. Das Aktivste war halt Podcast schneiden, aber man sitzt dann doch den ganzen Tag nur rum und schaut James Bond Filme. Ich habe mir jetzt die James Bond Kollektion geholt, weil ich neulich in Data Sein Hals so Dinge über James Bond gesagt habe, von denen ich hinterher dachte, jetzt möchte ich doch mal wissen, ob ich das eigentlich wirklich alles noch so sehe, weil ich nur so, Stichwort, jetzt werde ich mich demnächst mal ein bisschen mehr mit James Bond beschäftigen und finde interessanterweise schon ein paar Widersprüche zu meinen letzten Aussagen und viele Dinge dann doch bestätigt. Es könnte unter Umständen vielleicht dann doch mal eine größere James-Bond-Folge in dem einen oder anderen Mutter-, Vater- oder Geschwist-Podcast dabei rauskommen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht so richtig. Aber heute brauche ich irgendwas Fröhliches. Gestern bin ich aufgewacht und habe mich gefreut. Ach, es ist Dienstag. Ich habe heute den Termin in der Onkologie für die Infusion. Ich war richtig aufgekratzt. Ich habe mich richtig drauf gefreut, dass es was gibt, wo ich hin muss und dass ich einen Grund habe, aus dem Haus zu gehen. Dann bin ich aufgestanden und dann ist mir eingefallen: Ach nee, Mist! Heute ist ja erst Montag. Es ist ja Feiertag. So weit ist es schon. Es ist wirklich schon so weit, dass es mich deprimiert hat, dass es Feiertag ist und dass ich mich darauf gefreut habe, eine Stunde unter kranken Menschen zu sitzen mit einer Nadel im Arm. Also wirklich so weit. Aber tatsächlich, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, das ist eigentlich immer ein sehr entspannter Termin. Die Infusion, die man da bekommt, die tut nicht weh. Also die Infusion selber hat keine Nebenwirkungen und fühlt sich danach nicht irgendwie schwummrig oder so. Heute ist das Wetter auch, glaube ich, schön. Mal schauen. Ja. Ich vielleicht mal die Folien aufmachen. So, ja, es sieht aus, als könnte es heute schön werden. Wenn die Wettervorhersage stimmt, dann ist es tatsächlich schön. Dann fahre ich da mit dem Fahrrad hin. Das ist eine schöne Strecke, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und dann bin ich da auch etwas aufgeräumter und dann danach werde ich auch ein bisschen Fahrrad fahren. Das ist einfach so ein Termin und da zu sitzen und eine Stunde sich entspannen und mein Gott, ja, man hat eine Nadel im Arm, aber daran habe ich mich mittlerweile echt gewöhnt. Wenn ich heute noch Angst vor Spritzen hätte, das habe ich auch alle schon mal erzählt, glaube ich. Naja, egal. Der kleine Pieks trotz oder auch mit dem kleinen Pieks ist das immer eine angenehme Stunde, die man da verbringt. Vor allem auch zu der Zeit, als ich noch gearbeitet habe, das war so die eine Stunde, wo ich einfach mal entspannen konnte, wo ich das Handy ausgeschaltet hatte, zumindest bis zu irgendeinem gewissen Punkt, als ich das Handy dann tatsächlich mal eingeschaltet ließ. Also normalerweise auf Flugzeugmodus. Das sind lauter Patienten, lauter kranke Menschen, die wollen die Stunde einigermaßen stressfrei verbringen. Die wissen, die sind da immer wieder und es ist für die alle nicht schön, der Gedanke, genauso wenig wie für mich. Und man möchte diese Zeit stressfrei verbringen. Und das weiß ja auch die Praxis recht gut und dementsprechend angenehm ist dieser ganze Raum eingerichtet, dieser ganze Bereich. Das ist wirklich eigentlich nett da mit bequemen Sesseln, schönen Bildern an den Wänden, leichter Musik. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Da möchte man nicht das Handy rausholen und rumtelefonieren für den Job. Das ist respektlos, das ist auch für mich unangenehm und irgendwann habe ich das dann tatsächlich mal gemacht. Also nicht telefoniert, aber das Handy war ein, damit mir eine Kollegin, mit der ich gerade zusammen an einer Animation gearbeitet habe, Feedback geben konnte, beziehungsweise ihre Arbeit schicken konnte, damit ich mir die anschauen konnte. Also ich habe alles auf stumm geschaltet und habe nicht telefoniert, aber ich habe mir das dann angeschaut und habe zurückgeschrieben. Das war nicht, weil die Kollegin das wollte, das möchte ich auch an der Stelle gleich sagen. Das war, weil ich ihr das gesagt hatte. Ich habe die regelrecht überreden müssen, weil die da deutlich, also eine junge Kollegin, deutlich jünger an Jahren und deutlich reicher an Intelligenz, weil die nämlich ziemlich genau begriffen hat, warum das eine schlechte Idee ist, wenn ich das mache. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Workaholic-Gewohnheiten, die bis dahin so unterschwellig sich bei mir angesammelt hatten, ab da explodiert sind. Das war so diese eine Grenze, die ich nicht hätte überschreiten sollen. So dieses Trennen von Privatem und Arbeiten, was ich bis dahin immer so einigermaßen gut auf die Reihe bekommen hatte, trotz Homeoffice, war ab dem Punkt gab es keine Grenzen mehr. Da war nichts mehr, da habe ich mir diese Grenzen selber nicht mehr gesetzt und habe die dann bei anderen auch, wenn andere Leute diese Grenzen überschritten haben, auch das nicht mehr, mich da auch nicht mehr dagegen gewehrt, wie ich das früher noch getan habe. Naja, warum rede ich da eigentlich drüber? Eigentlich wollte ich heute gern überhaupt nicht darüber reden. Ich wollte heute über was Schönes reden. Ich habe nämlich eigentlich, da ich was Schönes gebraucht habe, habe ich heute früh erstmal wieder die Comics gelesen und die waren heute wieder sehr nett und ich möchte eigentlich nur ganz in Kürze, und das hatte ich jetzt schon durch die 8 Minuten, die ich hier vor mich über meine Probleme geredet habe, aber ja, man sagt schon wieder, diese Kürze ist damit schon wieder dahin. Ich möchte heute einen Comic vorstellen, und zwar einen netten, freundlichen, harmlosen Comic, was ja nicht unbedingt, ne? Comics müssen nicht per se nett, freundlich und harmlos sein, aber also, ne, da kann ich vielleicht später noch ein bisschen was zu sagen, weil das ja auch gar nicht mal so uninteressant ist als Thema, was das ist das Bild, das man im Allgemeinen von Comics hat. Aber die Comics, die ich morgens so aufschlage auf dem Computer, um sie zu lesen, um einfach in so eine gute Laune zu kommen, eine gute Comic-Morgen-Laune, die sind alle sehr freundlich. Das sind Comics, da passieren keine schlimmen Dinge in der Geschichte, in dem Comic. Man muss sich damit mit nichts wirklich Heftigem herumschlagen. Der Comic, den ich heute vorstellen möchte, der hat hin und wieder auch mal Themen, die nicht ganz Friede, Freude, Eierkuchen sind. Der ist dann doch aus dem Leben gegriffen und das Leben hat Hochs und Tiefs. Das ist der Comic Luann von Greg Evans. Luann schreibt sich L-U-A-N-N. Das ist der Name der Hauptprotagonistin. Und Greg Evans oder Evans? Schreibt man Evans? Evans. Also ich werde das auf jeden Fall verlinken. Ist ein Cartoonist, der seit den 80ern den Comicstrip Luann zeichnet. Luann ist ein Teenager, ein amerikanischer Teenager, geht auf eine Highschool, hat Freunde, Familie, also ein riesen Cast an Personen. Das ist eigentlich so ein bisschen, es hat ein bisschen Soap-Charakter. Wenn man gemein sein will. Aber dafür eignet sich der Strip halt auch ganz gut, um ihn zu bingen. Man kann sich diese Geschichten Strip für Strip anschauen und verfolgen. Denn Luann erzählt Geschichten aus der Welt der heranwachsenden Teenager. Das Interessante an Luann ist, von den 80ern an war das erstmal so ein wacky Comic. Der war wacky und lustig und gezeichnet. Die Figuren waren alle knollenförmig, hatten große Köpfe, dicke Nasen. Luann war, ich glaube, bis in die 90er 13. Das ist so das Typische von einem Comic, wie man das so kennt, wie bei den Peanuts, wie bei Calvin und Hobbes. Die Figuren altern nicht. Das ist etwas, was die allermeisten Comics an sich haben. Das habe ich, das ist dasselbe wie neulich bei Cul de Sac. Alice Otterloop und Petey bleiben ewig die Kinder, die waren. Alice Otterloop ist immer in den Kindergarten gegangen, vom ersten bis zum letzten Tag. Und auch die Peanuts sind nie älter geworden, genauso wenig Calvin und Hobbes, obwohl ich da irgendwo mal was gesehen habe. Also Bill Watterson hat ja irgendwann den Comic aufgegeben und hatte die Rechte an dem Comic, was auch bemerkenswert genug war, und hatte vor allem dann bestimmt, so, Calvin und Hobbes ist auserzählt, es wird kein Calvin und Hobbes mehr geben. Also für alle, die sich wundern, was wurde eigentlich aus Calvin und Hobbes? Der Comic ist eingestellt worden, und zwar auf Wunsch des Zeichners, weil der Zeichner nicht wollte, dass der Comic endlos lang weitergeführt wird und sich dann irgendwann ad absurdum führt oder irgendwann nicht mehr das ist, was er machen wollte, einfach nur um Geld zu verdienen. Und der Comic sollte auch nicht von jemand anderem weitergezeichnet werden. Und damit, das ist ein Schritt, das ist eine Entscheidung. Da muss man ihn echt für respektieren, auch wenn mir das sehr wehgetan hat, weil ich Calvin und Hobbes wirklich als einen der ganz großartigen Comicstrips meiner Jugend und späteren jungen Erwachsenenzeit liebe und heute noch liebe, und das ist wirklich einer der kreativsten, bestgemachtesten Comicstrips, den ich jemals gesehen habe. Es ist fast ein bisschen gemein, ausgerechnet die Latte so hoch zu legen. Aber ich möchte mal meinen, dass ich Greg Evans auch nicht verstecken muss. Auch wenn Luann nicht die zeichnerische Brillanz hat von Bill Watterson, aber die haben ehrlich gesagt sehr viele nicht, und das soll auch niemanden zum Vorwurf gemacht werden. Die habe ich ja auch nicht. Also da, mein Gott, man kann sich an den Besten messen, aber man kann sie halt nicht unbedingt erreichen. Das ist nun mal so im Leben. Sollte es trotzdem nicht aufgeben. Das ist bei mir gerade ein anderes Thema. Ich musste mal wieder anfangen zu zeichnen. Das nehme ich mir jetzt schon seit über 4 Jahren vor. Naja. Luann hat irgendwann auch, vielleicht zu dem Zeitpunkt, an dem Greg Evans' Tochter Karen den Strip mitgestaltet bzw. geschrieben hat, Oder ich glaube eher, ich weiß gar nicht, ich muss mal schauen, irgendwo steht's hier. Ab 99, ja, also scheinbar, also von 85 fing er an, und bis 99 waren die Figur altersmäßig in Stasis. Es ist viel passiert in der Zeit, die Figuren haben sich trotzdem entwickelt. Es haben sich sehr viele persönliche Geschichten, persönliche Beziehungen untereinander. Es ist auch wirklich sehr interessante, spannende Geschichten, die sich halt von Strip zu Strip weitererzählt wurden. Und immer wieder mal über einen Zeitraum von mehreren Tagen, 1 bis 2 Wochen, manchmal auch länger, eine Geschichte erzählt wurde. Auch nicht immer nur mit der Hauptdarstellerin, mit Luann, sondern auch mal mit Nebendarstellerinnen, mit ihrer besten Freundin Bernice oder ihrem Bruder oder den Eltern oder Freunden aus der Schule. Also da gibt es ein Riesensammelsurium an Charakteren, die alle ihre eigenen Geschichten bekommen und alle ihre eigenen Charaktere darstellen und ihre eigenen Charaktereigenschaften haben. Manchmal etwas plakativ, zumindest gerade zu Anfang, das sind halt Figuren, die kriegen so ihre Rollen. Und da ist zum einen mal Luann selber, Luann de Groot, die Hauptfigur. Luann ist das, was man wahrscheinlich einen typischen Teenager nennen sollte. Sie ist eine Anhäufung aus Chaos, Ungeschicklichkeit, Unsicherheiten, sozialen Ängsten, eine wacky Figur. Sie hat einen überbordenden, begeisternden Charakter. Sie ist faul, wenn es darum geht, ihr Zimmer aufzuräumen. Sie ist unternehmungslustig, wenn es andere Dinge geht. Also das, was man eigentlich so kennt, wenn man einen Teenager zu Hause hat, dann wird man sehr viel von Luann selber finden. Und neben Luann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Nebencharakteren, die ihr Umfeld darstellen. In der Schule die Lehrer oder ihre beste Freundin, ihr schlampiger Bruder, die Mitschüler, da sind die Jocks, da ist die Goth-Frau, da ist die eitle, oberflächliche Tiffany, die Schulschönheit und erklärter Erzfeind, wie es bei den drei Fragezeichen ist, ein junger Mensch braucht einen Erzfeind von Luann. Alles ein großes Sammelsurium an Nebencharakteren. Ich habe hier gerade wirklich nur den kleinsten Teil genannt und ganz lange waren diese Figuren tatsächlich auf ein gewisses Klischee festgelegt. Greg Evans hat es aber trotzdem geschafft, interessante Geschichten mit diesen Klischees zu erzählen. Und dann haben die Figuren angefangen, sich zu verändern. Dann wurden aus platten Stereotypen eindimensionalen Charakteren, die, wie gesagt, trotzdem interessante Geschichten erzählen konnten und sehr lustige Geschichten. Also der Humor ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist ein sehr angenehmer Humor. Der ist trocken, der ist wacky, der ist unterhaltsam. Er tut nicht weh, aber er ist auch nicht harmlos. Also er erzählt eben diese ganzen Teenager-Geschichten und Familiengeschichten, aber nicht so, dass man als Erwachsener das Gefühl hat, das ist mir jetzt zu doof. Aber dann wurden irgendwann aus den eindimensionalen Charakteren dreidimensionale. Die machen Charakterwandlungen durch. Die werden älter vor allem. Ab 99 wurden die Charaktere älter. Nicht so in dem Tempo, wie das zum Beispiel Trudeau macht mit seinen Doomsbury Comics, wo die Figuren tatsächlich in dem gleichen Maßstab, in dem gleichen Maßstab altern, wie die Zeit außerhalb der Comics vergeht. Doomsbury ist in der Hinsicht ein Vorreiter ich muss meine Tabletten nehmen, wo habe ich die denn? Entschuldigung. Na, geht da raus. Das ist der Teil, an den ich mich nie so richtig gewöhnen werde. Ich habe nichts gegen die Infusion, aber dieses Tablettenschlucken jeden Tag, das geht mir auf die Nerven. Naja, Doomsbury ist in der Hinsicht ein Vorreiter gewesen der alternden Comicfiguren. Bei Luann passiert das aber auch. Man könnte ungefähr so sagen, ich weiß nicht, es wurde mal irgendwo formuliert, ein Monat im Leben von Luann und ihren Freunden und Familien entspricht ungefähr ein Jahr in der Welt der Leser und Leserinnen. Das könnte ungefähr hinkommen. Denn mittlerweile sind wir bei 2022. Luann, die am Anfang 13 war, ist mittlerweile, die 99 noch 13 war, ist jetzt mittlerweile hat den Highschool-Abschluss geschafft und ist ungefähr in ihrem ersten, vielleicht sogar schon zweiten Jahr College oder Junior College. Also sie haben den Abschluss geschafft und fangen jetzt an, Berufe auszuüben und zu studieren oder zu heiraten, Kinder zu kriegen, all diese Dinge. Aber es passiert langsamer. Aber auch das ist spannend, weil man weil sich Geschichten langsamer erzählen lassen. Bei Doomsbury ist das zum Beispiel so, da hast du auch einen riesen Cast an Charakteren. Und jeder bekommt irgendwo hier mal eine kleine Geschichte und da mal erzählt und dann siehst du mal eine Weile lang von irgendjemandem nicht mehr und wenn du nichts mehr und wenn der wieder in den Comics auftaucht, ist er auf einmal weißhaarig. Weil vorher hat er graue Schläfen gehabt, mittlerweile sind aber Jahre vergangen und jetzt ist er sehr viel mehr gealtert und man hat aber nichts davon mitbekommen. Das ist ja wie im echten Leben auch so. Wenn man jemanden eine Weile nicht sieht, stellt man plötzlich fest, oh hoppla, der ist ja viel älter geworden. Oh, oder die Kinder sind schon groß, wie lange habe ich euch nicht mehr gesehen? Bei Luann passiert das nicht so sehr. Man ist die ganze Zeit eigentlich mit dabei. Man ist dran und nimmt Anteil an dem Leben der Figuren. Also man kriegt alles viel in einer verlangsamten Zeit mit und dadurch viel intensiver, viel konzentrierter. Und das macht für mich auch den Reiz aus und das macht für mich vor allem den Reiz aus in diesem Comicstrip. Man findet den als Webcomic auch bei Go Comics. Einfach mal zurückzuschauen, was es nicht nur die aktuellen Comics zu lesen, sondern mal an den Anfang zu springen. Gut, dann denke ich mir, ja, das sieht jetzt lustig aus, ist aber ein bisschen zu wacky. Dann klicke ich mal auf den Button Random, weil der Anfang war 17. März 85 und bei Random lande ich bei 14. September 2014. Ah, und bin schon bei einem ganz anderen Stil, denn irgendwann hat sich der Stil geändert und die Figuren wurden anatomisch realer gezeichnet, haben immer noch ihren Cartoon-Charakter, aber sie sind, ja, sagen wir mal, erwachsener geworden. Sie sind auch ein bisschen schablonenhafter gezeichnet zum Beispiel, aber insgesamt ist der ganze Zeichenstil sehr viel interessanter geworden. Bildaufbau und Bildkomposition ist viel, viel ausgefeilter, viel spannender und die Figuren, dadurch, dass sie jetzt echter aussehen, bekommen auch ein echteres Leben. Und dann, wenn ich nun wieder mal durchklicke, random, komme ich auf irgendeine Stelle, die mir gefällt und ab da klicke ich dann mal Tag für Tag weiter und lese mir die Geschichten durch. Und das ist zum Teil einfach unterhaltsam, zum Teil aber auch richtig spannend, was Greg Evans da mit seinen Charakteren erzählt. Aber wie gesagt, es ist ein, also ich meine, auch natürlich passieren Dramen. Wie gesagt, es ist ein sehr harmloser Comic, es ist eine mehr oder weniger heile Welt, aber natürlich passieren Dramen. Der Bruder und seine Frau ist zum Beispiel bei der Feuerwehr und da sind schon einige entsprechend heftige Dinge passiert. Auch persönliche Dramen, es gibt auch Gewaltszenen, der gewalttätige, eifersüchtige Ex-Freund und all diese, all solche Sachen wie halt so das persönliche Leben. Es ist ein Highschool-College-Coming-of-Age-Drama mit allem, was da passieren kann, an schönen wie auch an weniger schönen Dingen. Aber es geht nie so weit, dass es hässlich wird, dass Gewaltdarstellungen zu plastisch, zu drastisch, zu grafisch werden. Also es ist immer noch trotz allem ein Comic, den, wenn er in der Zeitung ist, den kannst du morgens in der Zeitung lesen und da kannst du die Zeitung aufgeschlagen lassen und lass das die Kinder lesen, die haben daran genauso viel Spaß oder weiß nicht, ob sie Spaß haben, aber das kannst du die Kinder lesen lassen und musst keine Angst haben, während es halt Comics gibt, ja, eher Erwachsenen-Comics, die, naja, halt anders sind. Ich meine, ich habe jetzt gerade zum Beispiel von Before Watchmen, Watchmen kennt ihr von Alan Moore, beziehungsweise ihr kennt vielleicht die Verfilmung des Alan Moore-Comics Watchmen. Der Film ist ja tatsächlich sehr gewalttätig und sehr plastisch, was Gewaltdarstellungen und Action und so angeht. Er ist relativ nah dran am Comic. Er hat so ein paar größere Handlungsstränge verändert, ist aber vom Inhalt und der Aussage ziemlich genau da geblieben, was Alan Moore hatte und ansonsten häufig fast 1:1 den Comic umgesetzt. Der Comic selber ist zwar auch genauso gewalttätig, aber weniger actionlastig. Das ist ein Comic, der eigentlich fast schon statisch wirkt. Das ist ja ein Comic um Superhelden. Beziehungsweise um gescheiterte Superhelden und Superhelden, die von der Regierung auf den Index gesetzt werden, verboten werden, die dagegen ankämpfen. Es ist die Verschwörungen und alles, die Weltvernichtungsbedrohungen und so weiter. Und zum Teil ist es wirklich extrem brutal, extreme Gewaltdarstellungen, aber nicht nur körperlich gewalttätig, nicht nur, sondern auch psychische Gewalt. Also es ist nicht nur körperlich hart, sondern auch psychisch hart. Da sind die Comics zum Teil noch sehr viel heftiger, weil du mit den Comics das Ganze ganz anders aufnimmst. Du hast, wenn du den Film anschaust, nimmst du das auf, was der Film dir zeigt. Wenn du den Comic an, also je nachdem, wie gut du aufpasst. Es kann natürlich sein, dass du überhaupt nicht aufpasst, weil du den Kopf ausgeschaltet hast, weil dir das der Facebook-Star Trek-Gruppen-Moderator gesagt hat. Hallo, liebe Grüße an Tim. Und dann ist natürlich auch der Film total doof. Wenn man den Kopf vorher ausschaltet, kriegt man nichts mit. Nein, Entschuldigung. Da kann ich nicht gegen an. Ich bin ein böser Mensch. Nein, aber du, wenn du den Comic liest, hast du halt eine andere, du nimmst das anders auf. Du liest in deinem eigenen Tempo, du nimmst das eher auf, was du aufnehmen willst und nicht, was dir der Film zeigt. Der Comic zeigt dir auch, aber du hast es ist nicht selektiver, was du aufnimmst, aber du hast die Möglichkeit, Stellen intensiver wirken zu lassen und über andere Stellen leichter hinwegzublättern. Im Comic Watchmen ist es ja auch so, dass etwas, was Alan Moore, finde ich, leider sehr häufig sehr übertrieben macht, ist in Textanhänge, die manchmal, also was heißt manchmal, die meisten wahrscheinlich einfach überblättert haben und ich leider auch, weil sie wirklich, das sind zum Teil echte Bleiwüsten. Natürlich interessant und toll geschrieben, weil er sich immer irgendwas Tolles ausdenkt, diese Anhangtexte, wenn dann Nachrichtenberichte oder Akten imitiert oder in Watchmen ist es Under the Hood, das ist die Autobiografie eines der ersten Minutemen, so heißen die ersten Superhelden, die sich da in den 30ern oder 40ern, ich weiß gar nicht, wann die sich geformt haben, Ende der 30er, 40er, also so um die Zeit rum, geschrieben hat. Und das ist super spannend, aber es ist halt auch schwerer zu lesen und man überblättert das dann. Das ist ein bisschen schade, weil da häufig die interessanten Sachen gerade drin stehen. Nicht die interessanteren, aber da stehen auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen. Es lohnt sich eigentlich, die zu lesen, aber ich mache das selber auch viel zu wenig. Das ist bei League of Extraordinary Gentlemen auch nicht anders. Oder ich weiß nicht, da gibt es ja noch in anderen Comics von ihm gibt es das überall immer wieder. Ich habe neulich ein Band gelesen von Before Watchmen, der ist nicht von Alan Moore geschrieben, aber er baut auf Watchmen auf und erzählt die Geschichten der einzelnen Charaktere oder einzelnen Gruppen von Charakteren vor dem Comic. Und da gibt es dann, ist auch, zum Teil auch sehr interessant, zum Teil sehr gut geschrieben von verschiedenen Autoren und Autorinnen und verschiedenen ZeichnerInnen. Jetzt muss ich gerade mal kurz aufstehen und den rüberholen, weil ich natürlich nicht dran gedacht habe, den hier zu mir an den Tisch zu legen. Nee. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den hingelegt habe.
Wo ist denn der?
Aufräumen wäre vielleicht auch mal sowas gewesen, was ich hier hätte machen können in der letzten Zeit. Das lange Wochenende zum Aufräumen zu nutzen. So was Blödes. Wo habe ich das denn? Ach da. Ja. Ah, Hilfe. Ha, ich habe den Comic in den Schrank zurückgestellt, ins Regal. Da kann ich ja lange suchen. Meine Güte. Von Darwin Cook, Before Watchmen, Minutemen. Darwin Cook hat den Comic gezeichnet und geschrieben. Das ist das ist seltener als eine Trennung zwischen Autor und Zeichner, kommt aber natürlich auch oft genug vor. Die Zeichnungen sind sehr schön, allerdings sind sie nicht dynamisch und haben so einen gewissen Retro-Stil. Etwas Retrohaftes, etwas Altes. Wie soll man das nennen? Vielleicht leicht Staubiges. Das sind Zeichnungen, die hervorragend dazu passen, dass die, wenn die Seiten in so einem leichten Braunton eingefärbt sind, damit man sie für alt halten kann. Und es erzählt eben die Geschichte der Minutemen, der ersten Superheldengruppe, also der Hauptteil von Watchmen spielt ja in den 80ern. Aber hier wird die Geschichte dieser ersten Superheldengruppe erzählt, die sich vor dem Zweiten Weltkrieg schon zusammengetan hat. Silk Spectre, Night Owl, The Comedian, Captain Metropolis, Silhouette, Mothman, wer ist da noch? Justice und Dollar Bill. Das ist dieser tolle Superheld, der eigentlich ein Werbemaskottchen einer Bank ist und sich dann berüchtigterweise mit seinem Cape in der Drehtür verheddert und niedergeschossen wird von Gangstern, die das ausgenutzt haben. Und hier wird quasi die Geschichte erzählt von Under the Hood, von Night Owl, Hollis, wie heißt er mit Nachnamen, den vollen Namen vergessen, nennen wir ihn Hollis, ich weiß, dass das der Vor- oder Nachname ist, verdammt, ich glaube der Vorname, der ein New Yorker Streifenpolizist, der durch das Auftauchen der ersten Superhelden inspiriert war, ebenfalls als maskierter Rächer unterwegs zu sein. Das ist ja eine Welt, in der Superhelden so in der Form, wie sie von DC und Marvel bekannt sind, eigentlich nicht vorkommen. Denn es gibt eigentlich keine Figuren mit Superkräften, beziehungsweise ganz lange nicht. Natürlich gibt es Dr. Manhattan, aber bis Dr. Manhattan auftaucht, sind die meisten maskierten Rächer einfach nur durchtrainierte Einzelkämpfer, die stärker, schneller, durchtrainierter, kampferprobter sind, aber in der Regel keine Superkräfte haben. Erst später tauchen mit Dr. Manhattan und Ozymandias Leute auf, deren Kräfte über das Menschliche hinausgehen, mit Dr. Manhattan ja weit über das Menschliche, aber am Anfang sind es eben maskierte Rächer, die auch nicht gegen Superschurken oder Weltbedrohungen kämpfen, sondern einfach nur gegen ganz normale Verbrecher. Das, was Batman zum Beispiel ganz zu Anfang seiner Karriere auch mal gemacht hat, wofür er da war, weswegen er ja auch keine Superkräfte gebraucht hat. Heute als einer der wenigen wahrscheinlich in dem ganzen Superhelden-Business. Hollis erzählt diese Geschichte und das ist in Watchmen eben nur in dem im Textteil. Es lohnt sich, das durchzulesen, weil es wirklich interessant ist, aber es ist, wie gesagt, ich verstehe, wenn man das überblättert. Wenn man das in Comicform lesen will, und zwar in abgewandelter Comicform, also was in den Inhalt angeht, dann empfehle ich wirklich Minutemen aus der Before-Watchmen-Reihe, ist auch bei DC, klar, erschienen, und hier bei uns Panini Comics, natürlich, klar, von Darwin Cook. Da wird diese Geschichte nochmal erzählt, nur sie wird anders erzählt. Es wird eine Geschichte erzählt, die sehr viel schonungsloser, sehr viel düsterer ist und Alan Moore hat schon ziemlich schonungslos und ziemlich düster erzählt, aber Darwin Cook setzt noch mal eins drauf. Ohne dass das jetzt übertrieben wird und übertrieben blutrünstig und man das Gefühl hat, oh, der macht das nur aus Spaß an der Blutrünstigkeit und aus Spaß an der Gewalt. Wir sind hier nicht bei House of the Dragon, nur mal so. Ne? Nein, das ist nicht der Fall. Er erzählt Dinge, die Hollis in seinem Buch nicht erzählt hat, die er weggelassen hat, um ja quasi das Ansehen seiner Freunde zumindest, also aus Rücksichtnahme auf seine Freunde, aber auch aus Rücksichtnahme auf sich selbst und seine, ja, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, warum sich das so sehr davon verändert, aber das sind wirklich, da werden harte Geschichten erzählt. Da geht es um Kindesmissbrauch, da geht es um Homosexualität in einer Zeit, in der die nicht nur verpönt, sondern schlichtweg verboten war. Da geht es um geistige wie körperliche Gewalt in so vielerlei Formen. Da geht es um vertuschte Verbrechen und vertuschte tiefgelaufene Verbrechensbekämpfungen. Um den Krieg, um Rassismus, um die Hiroshima-Bombe, um all diese Dinge, die eine großartige Geschichte hineingepackt worden sind. Und das kannst du im Comic halt erzählen, ohne dass die Gewalt und die Brutalität zu blutrünstig wird. Ich habe hier gerade House of the Dragon erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach entwöhnt wurde. Ich habe Game of Thrones auch gerne gesehen. Irgendwann hat mich die Serie genervt und ich habe sie dann nicht mehr weitergeschaut, weil ich sie einfach nicht mehr mochte. Das lag aber nicht an der Gewaltdarstellung, sondern die Serie hatte mich verloren. Die letzte Staffel habe ich bis heute noch nie angeschaut. Es ist mir auch echt total Wumpe. Aber ich hatte gedacht, okay, gut, versuchst du mal House of the Dragon. Gibst du dem Ganzen mal eine Chance, schaust du mal rein. Ich glaube, ich habe die erste Folge wahrscheinlich halb geschafft, dann habe ich es ausgeschaltet, weil es mir einfach unwahrscheinlich auf die Nerven ging. Diese Gewaltdarstellungen, die sich einfach nur selber feiern. Blood and Gore, das ist Violence Porn. Ich hatte mich gefreut, Matt Smith zu sehen. Ich hatte das schon wieder ganz vergessen, bis ich ihn gesehen habe. Hatte ich vergessen, dass der da mitspielt. Hatte, oh hoppla, den kennst du doch. Na, das ist schön. Ach cool, den will ich sehen. Das ist ja gar nicht der Doktor. Oder überhaupt nicht der Doktor. Was macht denn der? Wie, der schneidet da jemanden ab. Ehrlich. Eine der ersten Gewalthandlungen, die er macht, ist als selbsternannter autorisierten Lynchmob hergehen und Kriminelle zu kastrieren und zu verstümmeln und zu massakrieren. Das ist widerwärtig und diese Ritterspiele, die da veranstaltet werden, deren einziger Zweck es ist, möglichst schön und plakativ und ausufernd zu zeigen, wie die sich gegenseitig verstümmeln und abschlachten und das in einer lustvollen Gewaltdarstellung, die meiner Meinung nach über jedes Maß an guten Geschmack, auch an schlechten Geschmack hinausgeht. Ich weiß, die Grenzen, was das angeht, sind schon immer sehr, sehr hoch gesetzt. Nicht erst seit Tarantino, nicht erst seit, schon immer. Aber vielleicht bin ich es auch einfach nicht mehr gewöhnt. Vielleicht ist es eine ganz persönliche Sache, dass ich mir das irgendwann abgewöhnt habe. Ich weiß auch, dass die erste Folge Game of Thrones, die ich gesehen habe, das war diese Hochzeitsszene, wo sich auch zum Gaudium des Bräutigams Leute gegenseitig die Bäuche aufgeschlitzt haben und die Gedärme rausquillen. Da war ich auch kurz davor, das wieder auszuschalten. War es gut, dass ich es nicht getan habe, weil mich die Serie wirklich sehr lange sehr begleitet hat. Aber hier habe ich das Gefühl, das will ich jetzt nicht. Das reizt mich gerade überhaupt nicht, diese Serie. Und das schreckt mich total ab. Das widert mich ehrlich gesagt auch ziemlich an. Ich habe auf sowas überhaupt keine Lust. Und das ist der Unterschied. Wenn ich einen Comic lese, der ähnlich gewalttätig und ähnlich blutig ist, und das sind wirklich sehr viele Comics, die ich hier lese, gerade wenn sie um Verbrechen und Superhelden gehen. Ich schaue gerade mal, ich habe hier ein Regal. Na, muss ich doch wieder aufstehen. Schlecht vorbereitet alles. Egal. Ich hole jetzt mal gerade. Powers von Brian Michael Bendis und Michael Avon Oeming. Gott, was sind das für Namen? Von Brian Bendis und Michael Oeming. Powers spielt mit einer ähnlichen Grundvoraussetzung. Das ist eine Welt, in der Superhelden auf den Index. Powers ist eine Superhelden-Cop-Geschichte. Da geht es darum, auch in dieser Welt sind Superhelden, sofern sie nicht von der Regierung erlaubt so explizit für die Regierung arbeiten, wie jetzt ja auch in Watchmen, der Comedian, sind sie verboten, auf den Index gestellt. Nur im Unterschied zu Watchmen sind diese Superhelden, sie haben Powers, sie haben Kräfte. Also hier gibt es Superhelden wie Superman und der Hulk und was nicht. Also die Superhelden, die wir aus DC und Marvel kennen, die mit Kräften ausgestattet sind. Wogegen es in Powers allerdings technische Hilfsmittel gibt, um diese Kräfte außer Kraft, die Kräfte außer Kraft zu setzen. Das ist ein Comic, der ist auch wirklich, ich lese den auch sehr gerne, hat so ein bisschen das Problem der Bleiwüsten in den Sprechblasen, weshalb ein bisschen anstrengend zu lesen ist. Es gibt ihn, soweit ich weiß, auch nur auf Englisch, was es noch tatsächlich noch ein bisschen anstrengender macht. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr guter und sehr packender, spannender Comic mit wirklich interessanten Geschichten. Um Polizisten, die eben in dieser Welt ermitteln und in einer Spezialeinheit, in der es um Verbrechen gegen oder mit Personen mit Superkräften geht. Das ist auch ein Comic, der unglaublich blutig und brutal ist, in der Gewaltdarstellungen nicht schonend und nicht angedeutet sind. Gewaltdarstellungen hat man ja auch in Comics schon immer gehabt. Batman, Superman, all das, Spider-Man. Die Comics, die ich jetzt aus meiner Kindheit gerade erkenne, da gab es schon immer Gewaltdarstellungen. Manchmal hat man ein bisschen Blutspritzen sehen, meistens eher nicht. Das wurde angedeutet, aber man wusste, da geht's zur Sache. Als Kind hat man es vielleicht noch nicht so verstanden, aber später als Teenager oder junger Erwachsener hat man das schon verstanden und fand es dann immer eigentlich komisch, dass sich Wolverine mit ausgefahrenen Klauen einfach nur prügeln kann. Der prügelt dann die Leute, hat seine Klauen. Eigentlich schlitzt er die auf und tötet die alle. So nach dem, was ich in den Comics gesehen habe, müsste das der Fall sein. Und meistens sieht man das aber nicht, weil diese Comics halt eine, ich möchte nicht zensiert sagen, zensierte Form von Zensur, ja, eine Form von Zensur, eine Form von Zensur oder vielleicht freiwilliger Zensur. Also einfach die Gewaltdarstellungen verharmlosend zu zeigen, um ein Publikum, das vielleicht zu jung ist, oder ein Mainstream-Publikum nicht zu verschrecken. Während Comics wie hier Watchmen oder Powers das eben nicht machen. Nur, du hast auch hier einen Stil bei Powers, der ganz ähnlich ist wie der von Darwin Cook. So, na, ähnlich, ja, doch, kann man schon so sagen. Es wirkt stilisiert. Es ist kein detaillierter Stil, es ist nicht super realistisch, sondern es ist ein stilisierter Stil und dadurch werden die Gewaltdarstellungen auch etwas stilisierter. Sie werden nicht weniger real dadurch, oder ja, nein, sie werden nicht weniger durch, aber sie werden vielleicht doch weniger real. Ich weiß es nicht. Also sie werden einfach, du kannst sie abstrahierter aufnehmen. Du kannst sie abstrahierter in dich aufnehmen. Die Rezeption ist eine, die nach deine eigene Fantasie ist da gefragt. Wenn du dich mehr da reinversetzen willst und kannst, dann ist die Gewalt stärker und echter und realer. Und wenn du dich davon distanzieren willst, dann kannst du auch den Abstand dazu halten. Dann kannst du Distanz wahren und die dargestellte Gewalt ist eine reine Comic-Gewalt, ist eine unreale Nicht-Gewalt, die dich psychisch nicht beschäftigen muss. Das ist nicht der Fall, wenn ich mir House of the Dragon anschaue oder The Boys oder diese Serien, egal wie gut die sein mögen, und sie sollen ja angeblich gut sein, alle jubeln mir von The Boys vor und ich habe nach einer Folge ausgeschaltet und wollte es nicht wieder einschalten, und House of the Dragon will ich nach einer halben Folge nicht mehr einschalten, weil ich da diese Distanz nicht herstellen kann. Vielleicht geht das dann nur mir so, vielleicht sind die meisten Leute in der Lage, trotzdem die Distanz einzuschalten, weil sie, ich sage jetzt mal ganz böse, abgestumpft genug sind und ich das diesen Desensibilisierungsprozess irgendwann unterbrochen habe. Hätte mir das vor 10 Jahren oder vor 5 oder vor 7 Jahren, ich weiß nicht, da wär das ganz anders gewesen. Da wäre ich desensibilisierter gewesen und hätte solche Serien, ich habe ja Game of Thrones, wie gesagt, mit Begeisterung angeschaut und habe mich irgendwann an den Gewaltdarstellungen überhaupt nicht mehr gestört, habe die zum Teil regelrecht gefeiert, wenn man es mal so sagen will. Ich meine, letzten Endes, das haben ja nie, da war ich nicht der Einzige, der das, wenn ich das gemacht habe, der das getan hat. Seien wir da mal bitte ehrlich. Gewaltdarstellungen zu feiern, Gewaltporn ist Gewaltporn jetzt nicht im eigentlichen Sinne, den gibt's ja auch und da sind wir dann alle ganz wie eklig und das ist verabscheuenswert und verdammenswert und kriminell und muss strafrechtlich verfolgt werden und was weiß ich, von Perversion bis zu tatsächlichen Verbrechen sind wir bei Gewaltporno ganz anders drauf, aber wenn wir Gewaltporn im Sinne, in diesem übertragenen Sinne, wie auch Foodporn, also Leute, die ihr Essen fotografieren und auf Twitter stellen, sehen, da ist dann alles anders. Solange es Fiktion ist, können wir uns daran ergötzen. Ja, Fiktion, solange es nicht echt ist, können wir uns daran ergötzen. Genauso wie im antiken Rom sich die Leute gerne ins zu Gladiatorenkämpfen gegangen sind. Weil das ja nicht echt war. Die haben sich zwar gegenseitig verstümmelt und abgeschlachtet und sind gestorben, aber es war nicht echt. Es war ein Spiel. Es war Fiktion. Das war nur eine andere Art von nicht echt. Die Definition von nicht echt war halt damals eine andere, als es heute ist. Heute ist nicht echt, wenn es aus dem Computer kommt, wenn es inszeniert ist, wenn es im Film dargestellt ist, wenn das Blut künstlich ist. Damals war nicht echt, wenn es nicht auf dem Schlachtfeld oder in einer dunklen Gasse war, sondern eben in der Arena. Dann war das, hat das schon gereicht, um zu sagen, es ist nicht echt und wir können uns das anschauen und uns darüber daran ergötzen. So, das denkt mal drüber nach. Das ist nicht so verkehrt, glaube ich. So. Jetzt habe ich es geschafft, die gute Laune, die ich hatte, hatte ich überhaupt gute Laune heute? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat alles nicht funktioniert mit der guten Laune. Auch die Comics haben das heute gar nicht so gut hinbekommen. Es ist ein bisschen schade, aber was soll's. Ich war nochmal bei Wallace the Brave. Die Piratengeschichte wird immer noch fortgesetzt. Das ist eine der längsten Storylines, die Will Henry seit langem erzählt hat. Und sie geht wirklich nur diese Fantasiegeschichte, die Wallace Vater ihm zur Gute Nacht erzählt, wie er in seiner Jugend den Piraten Gingerbeard getroffen hat und ihn daran hindern wollte, mit Alien-Technologie aus einem Portal, aus einer anderen Dimension die Welt zu erobern. Das ist total fantastisch. Wallace kommt überhaupt nicht vor und normalerweise ist Wallace the Brave ein Comic, der sich nicht so oft mit den Nebencharakteren, also nur mit den Nebencharakteren beschäftigt. In der Regel ist Wallace doch die zentrale Figur. Und hier geht's nur um den Vater und um die Möwe mit der Augenklappe. Wie geil, die Möwe hat eine Augenklappe. Also das hat mir jetzt gerade wieder sehr gute Laune gemacht. Einfach nur diese herrlichen Bilder von das Piratenschiff, das von einer riesigen Cthulhu-Krake durch das Dimensionstor gezogen wird. Oh mein Gott, ja. Okay. Vielleicht habe ich ja doch wieder gute Laune. Comics in irgendeiner Form helfen zumindest, mich zu beschäftigen und mich zu unterhalten. Das kann ich mal statuieren. Was für ein Schwachsinn, was rede ich da gerade? Also, Comics. Hurra! Comics, yay! Comics, yay! House of the Dragon, nay! So, das war meine Filmkritik, meine Serien- und Filmkritik. War sie fundiert? Sie war's. Nein, war sie nicht, aber sie entspricht in etwa dem, was ich gesehen habe. Da muss sie nicht fundiert sein. Pff, scheiß doch drauf, der Hund drauf. Also irgendwo. Man muss ja, ich muss nicht alles ernst nehmen. Nur weil Millionen von Nerds und Millionen von selbsternannten Nerds, ihr seid ja noch nicht mal Nerds, nur weil ihr auf Fantasy und Popkultur steht. Ihr habt keine Ahnung, was das ist. Nur weil Millionen von Idioten etwas abfeiert, muss ich das nicht ernst nehmen. Es ist mir auch scheißegal, ob ich die Gefühle von irgendwelchen Fans verletze. Ich musste mal, Gott, ich habe mal etwas über Snape gesagt, was einer Person, die dann den ganzen Abend nicht mehr mit mir sprechen wollte, nicht gefallen hat. Meine Güte. Die war dann nicht. Die wollte nicht mehr mit mir reden, weil ich was Falsches über Severus Snape gesagt habe. Meine Güte. Gut, es war kein Verlust. Wenn ich gewusst hätte, dass das dazu führt, dass die Klappe hält, hätte ich das zu Anfang des Abends gesagt. Ich hätte das so viel früher sagen sollen. Das wäre ein so ruhiger, entspannter Abend gewesen. Ach, naja. Ja, ihr könnt mir Kommentare hinterlassen. Wenn ihr wollt, vielleicht auch wieder irgendwas zu Comics oder wie es euch geht. Wie geht's euch denn eigentlich so? Will ich das wissen? Ja, schon. Irgendwie möchte ich das schon gerne wissen. Ach, nee, oder doch nicht. Ich weiß es nicht. Am Ende geht es euch nicht gut. Dann hilft euch das zwar, vielleicht das loszuwerden, aber dann fühle ich mich wieder schlecht. Warum hört ihr euch eigentlich an, wenn ich darüber rede, dass es mir schlecht geht? Das ist doch für euch auch nicht schön. Vielleicht ist das ja auch der Grund. Ach, warum? Ich sollte irgendwie mal lernen, so eine Folge vernünftig abzuschließen. Ich komme immer wieder in solche furchtbaren Situationen dann am Ende rein. Was mache ich denn jetzt hier? So, ich glaube, vielleicht schneide ich hier auch einfach mal was. Dann werde ich jetzt an dieser Stelle nach dem Schnitt sagen: So, das war meine Comic-Vorstellung. Halali-halala, war sie nicht schön? Und lest ja auch gerne Comics. Hinterlasst es mir in den Kommentaren. Mache ich ja doch nicht. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.